ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, willkommen zur letzten Ausgabe von Liebling Bossmann dieses Jahr. Sicherlich ist niemand traurig, dass das Jahr zu Ende geht. In den letzten Tagen haben sich aus sportlich-rechtlicher Sicht die Ereignisse nochmal überschlagen, sodass wir ein bisschen vor der schwierigen Aufgabe standen, was machen wir uns jetzt hier zum Thema. Ein paar Themen hatten wir ja in der letzten Folge schon angekündigt, die wir aufgreifen wollten, beziehungsweise ein Thema. Aber es gab halt eben Entwicklungen im Bereich der Verteilung der TV-Gelder, über das man sicherlich sprechen könnte. Es gab kürzlich im Spiel bei Paris Saint-Germain den Rassismus-Skandal, wo wir schauen, ob wir uns dem nochmal annehmen. Und hin bis zu Entscheidungen österreichischer Gerichte über die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von Fußballspielübertragungen. Wir haben uns aber jetzt für andere Themen entschieden, die wir uns jetzt anschauen wollen in dieser Folge. Start mit der Kai aus der Kiste und dann geht's weiter mit
einem Update zum Fall Yoshiko Sabu gegen Telekom Baskets Bonn.
In dem Zusammenhang der Fall der Baltimore Ravens, wo ein Konditionstrainer etliche Spieler mit Covid-19 infiziert hat.
Dann machen wir einen kleinen Rückblick zur Polen-Rundfahrt und der Entscheidung des OLG Schleswig zum Schadensersatz. Anspruch eines Spielers während eines Fußballspiels.
Dann erzählen wir eine Geschichte über die Regionalliga Südwest, warum dort wieder gespielt wird.
Und schließlich greifen wir den Cliffhanger der letzten Folge auf und sprechen über Spielergewerkschaften und deren Einflüsse oder auch Nicht-Einflüsse im derzeitigen Sport.
Ja, und wir sind natürlich Team von Liebling Bosmann heute am Tisch.
Holger.
Fabian.
Christopher.
Und Robert. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Kai aus der Kiste. Und dazu erzählt uns Fabian was.
Auf geht's.
Der Kai aus der Kiste kommt heute aus München. Und zwar vom Landgericht München. Und beim Landgericht München, das Landgericht München hat eine Entscheidung getroffen zu einem Ticket-Wiederverkaufsfall. Und zwar hat es auf Antrag des FC Bayern München einen Ticket-Reseller verurteilt, es zu unterlassen, Fußballtickets zu Gewinnerzielungszwecken an Verbraucher weiterzukaufen und vorher bei Strohleuten anzukaufen. Dieser Tickethändler hat Fußballtickets angeboten oder bietet regelmäßig Fußballtickets an, aber im konkreten Fall ging es um 2 Tickets für die Champions League-Partie Bayern gegen Liverpool im Jahr 2019. Und die hat er zum Preis von 6.500 € verkauft. Im Einkauf, also direkt beim FC Bayern, hätte man die für 1.200 € haben können. Zudem ist das Geschäftsmodell dieses Ticketverkäufers, dass er sogenannte Leerverkäufe macht. Das heißt also, er nimmt Bestellungen an von Interessenten, verfügt zu dem Zeitpunkt noch nicht über die Tickets, sondern zapft dann ein Netzwerk an, das er sich aufgebaut hat, und zwar ein Netzwerk von Ticketinhabern, und da platziert er dann seine Bestellung und spricht dann die Leute an und fragt: Hier, ich habe eine Bestellung über 2 Karten, kannst du mir die weiterverkaufen, dann verkaufe ich sie weiter. Und zudem bekommt dann der Ticketerwerber von dem Reseller gemeinsam mit dem Ticket so eine Art Gebrauchsanweisung, in der er darüber aufgeklärt wird, dass die Tickets, die der FC Bayern vergibt, eigentlich personalisiert sind und daher nach Weiterverkauf nicht zum Eintritt berechtigen. Und gleichzeitig rät man ihm, wenn er denn irgendwie beim Einlass gefragt wird, warum sein Name nicht auf den Tickets steht, dass er dann sagen soll, er sei Bekannter des Ticketinhabers und der habe ihm die geschenkt. So, und darin sah das Landgericht München letztlich den Ausgangspunkt dafür zu sagen, dass dieser Ticketerwerb ein sogenannter unlauterer Schleichbezug sei und demgemäß als Mitbewerberbehinderung im Sinne des UWG, also des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, rechtswidrig. Also nur kurz zur Erklärung, das Wettbewerbsrecht regelt das Verhalten der Mitbewerber untereinander und schafft eine Ausgleichsmöglichkeit. Insbesondere können die Mitbewerber sich dann untereinander abmahnen und rechtlich zur Verantwortung ziehen, wenn sich ein Wettbewerber falsch verhält.
Das heißt, die Mitbewerber hier wären dann welche, um das nur mal zu verdeutlichen?
Die Mitbewerber hier sind die jeweils ticketverkaufenden FC Bayern München und dieser Ticket-Reseller. Ja, dass der FC Bayern zwar eben auch noch Fußballspiele veranstaltet und da sozusagen einen sportlichen Wettbewerb hat, spielt dabei keine Rolle, sondern es kommt auf das konkrete Geschäft an. Und in dem konkreten Geschäft ging es um den Verkauf von Tickets. Daher ist das Wettbewerbsverhältnis kein Problem. Ja, und was diesen Schleichbezug angeht, gibt es eine maßgebliche Entscheidung aus dem Jahr 2008 vom Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hatte damals einen ähnlichen Fall zu beurteilen, in dem es auch darum ging, dass ein Ticket-Reseller Tickets von Ticketkäufern eingekauft hat und sie dann zu gewerblichen Wiederverkaufszwecken teurer verkauft hat. Nur damals hat der BGH zu dem Thema Schleichbezug gesagt, also die Tatsache an sich, dass jemand Tickets aufkauft von Ticketerwerbern, die sie hätten gar nicht weiterverkaufen dürfen, ist noch nicht wettbewerbsrechtlich unlauter, sondern es muss noch ein besonderes Unlauterkeitsmoment hinzukommen. Das ist so der klassische Fall beim Wettbewerbsrecht, dass du eine Wettbewerbshandlung, die einen anderen Wettbewerber benachteiligt, noch nicht deswegen ahnden kannst, weil sie eben benachteiligt, sondern es muss eben noch ein besonderes Unlauterkeitsmerkmal hinzukommen, also eine besondere Bösartigkeit dieser Handlung. Und die hat der BGH in seinem Fall damals nicht gesehen, weil er meinte, der Reseller, der hätte dann schon gezielt auf die Kunden zugehen müssen. Das hat er aber damals nicht getan, sondern der hatte nur eine Anzeige geschaltet und sozusagen den Bedarf an Ticketkäufen kundgetan und darauf konnte sich dann melden, wer wollte. Da hat der BGH gesagt, das reicht noch nicht aus. Im Fall des Landgerichts München war das Gericht jetzt aber der Meinung, dass das hier ein bisschen anders ist, beziehungsweise dass der Wiederverkäufer eben Ticketinhaber doch gezielt angesprochen habe, eben durch dieses Netzwerkprinzip, was er da hatte, also dass er sich vorher Leutchen zusammengesammelt hat, die im Bedarfsfalle ihm bereitwillig dann Tickets zur Verfügung stellen, damit er sie weiterverkaufen kann. In dem Falle also liegt eine gezielte Ansprache vor, nach Auffassung des Gerichts, und die begründet dann dieses besondere Unlauterkeitsmoment für die Annahme eines Schleichbezugs. Und zudem kam noch hinzu, zu allem Überfluss, dass die Art und Weise dieses Weitervertriebs der Tickets ebenfalls wettbewerbswidrig sei, weil der Enderwerber, also der Zweiterwerber des Tickets vor Verkauf nicht darüber aufgeklärt wurde, dass die Tickets eigentlich gar nicht verkehrsfähig sind. Also dass er im Zweifel mit dem Ticket vorm Stadion steht und nicht reinkommt, weil der FC Bayern eben nur Ticketinhaber reinlässt, die Tickets auch gekauft haben, also die Ersterwerber.
Fabian, reicht es nicht, dass das in den Ticketbedingungen auch so drin steht, dass ein kommerzieller Weiterverkauf nicht zulässig ist? Wieso reicht das nicht?
Das ist ja der Stein des Anstoßes. Also diese ganze Schleichbezugsgeschichte setzt ja voraus, dass in den Ticketbedingungen drin steht, dass du nicht gewerblich weiterverkaufen
darfst. Okay, und trotzdem brauchst du den Anspruch aus dem UWG, nicht einen Anspruch direkt.
Nee, Anspruch direkt geht nicht, weil es ja kein Vertragsverhältnis zwischen dem FC Bayern und dem Reseller gibt. Mhm. Sondern das Vertragsverhältnis besteht nur zwischen dem Ersterwerber und dem FC Bayern. Und der Reseller, das sollte ich vielleicht noch dazu erwähnen, weil es in der rechtlichen Begründung relevant ist. Die besondere Unlauterkeit des Reseller-Handelns liegt hier vor allem darin, dass er den Ersterwerber zum Vertragsbruch verleitet. Ja, also dass er quasi den Ersterwerber anstiftet dazu, entgegen den Ticketbestimmungen das Ticket an einen gewerblichen Wiederverkäufer weiter zu veräußern. Das ist hier das Problem.
Und ein Anreiz ist die hohe Marge.
Also für den Reseller ja. Ich meine, der Weiterverkäufer, weiß nicht, der wird wahrscheinlich auch irgendwie eine Marge bekommen. Aber den größten Teil wird sich vermutlich der Reseller einstreichen. Also im Beispiel, wie gesagt, 1.200 Euro für zwei Tickets oder 6,5. Macht schon einen Unterschied.
Ist eine gute Marge.
Wobei es auch nicht ausreichen dürfte, dass das quasi nur der Ausgangsverkäufer in seine AGBs Verbote aufnimmt, weil das würde zu einer Abschottung des Wettbewerbes führen. Du brauchst eben gerade für einen Wettbewerbsverstoß schon etwas, ein unlauteres Hinzutreten der Umstände, was darüber hinausgeht. Weil sonst würdest du zu einer Verdinglichung von Rechten führen, wenn quasi in einem Zwei-Personen-Verhältnis jemand sein Geschäftsmodell durch AGBs abschotten könnte und Dritte dann keine Möglichkeit hätten mehr, in diesen Markt einzutreten. Also das für sich betrachtet reicht nicht, aber in der Gesamtschau und den hinzutretenden unlauteren Merkmalen ist es dann eben halt wettbewerbswidrig.
Was sind denn dann die Folgen davon, Fabian?
Aus dem Wettbewerbsrecht ergibt sich ein Unterlassungsanspruch. Der Unterlassungsanspruch ist mit Ordnungsgeld bei Wiederholung bedroht. Das heißt also, wenn die ihr Geschäftsmodell nicht ändern, dann könnte der FC Bayern ein Ordnungsgeld beantragen beim Gericht und dann wird ein Ordnungsgeld verhängt. Das kann bis zu 250.000 Euro betragen. Wird es nicht im ersten Fall und im zweiten Wiederholungsfall auch nicht und im dritten auch nicht, aber das ist so die Bandbreite, die eine Rolle spielt. Auf jeden Fall muss es empfindlich sein und empfindlich hängt immer so davon ab, auch wer der Betreffende ist und wie dreist der Verstoß war. Insofern kann man da schon davon ausgehen, dass dann fünfstelliger Betrag beim erstmaligen Verstoß als Ordnungsgeld auch verhängt wird.
10.000 hätte ich jetzt gedacht, ja. Und dann beim Folgeverstoß dann Verdopplung wahrscheinlich und so.
Ja. Ja. Hat das dann unmittelbare Auswirkungen für den einzelnen Käufer der Tickets jetzt? Was wahrscheinlich noch nicht abzusehen, oder?
Naja, der kann im Zweifel das Stadion nicht betreten, also wird am Einlass zurückgewiesen und muss sich jetzt darum kümmern, sein Geld zurückzubekommen von dem Reseller.
Aber aus Sicht des Fans oder des Zuschauers nimmt man jetzt ja eine Möglichkeit, ein Stadionerlebnis wahrzunehmen. Sozusagen, spielt das bei der wettbewerbsrechtlichen Abwägung überhaupt eine Rolle?
Nein, nicht wirklich. Also es spielt da tatsächlich auch eine Rolle, die Interessenlage des Vereins, und zwar im Hinblick auf das ausgesprochene Verbot in den Ticketbedingungen. Aber das ist inzwischen auch durch. Das hat auch der BGH meines Erachtens damals auch, glaube ich, bewertet und hat gesagt, also die Gründe, so ein Wiederverkaufsverbot in die AGB reinzunehmen, die sind nachvollziehbar. Das ist nämlich unter anderem das Interesse daran, den Fans Tickets zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen, was nicht der Fall ist, wenn du die zum Wiederverkauf freigibst und dann du am Markt irgendwie nur noch utopisch teure Tickets bekommen kannst. Und der zweite Grund ist die Stadionsicherheit, weil die nämlich durch die Personalisierung der Tickets im Auge behalten wollen, dass da nicht irgendwelche Leute mit Stadionverboten wieder über den Umweg des Weiterverkaufs ins Stadion gelangen.
Jetzt durch Corona wird es wahrscheinlich sowieso so sein, dass alle Clubs ausschließlich noch personalisierte Tickets ausstellen und anbieten dürfen. Ändert sich dadurch was oder wie würdest du das beurteilen, wenn diese Personalisierung möglicherweise gesetzlich festgeschrieben wird, dann wird es eher noch einfacher für die Clubs.
Dann wird es eher noch einfacher, wobei das ja möglicherweise auch nur übergangsweise geschieht und nicht dauerhaft, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall die Durchsetzung der Clubs von Ansprüchen gegen die Reseller nicht erschweren.
Und die praktische Umsetzbarkeit eines solchen Geschäftskonzepts wird dann auch schwieriger natürlich, wenn die dann auch konsequenter noch darauf achten, wer begehrt Einlass und Personenkontrolle vielleicht noch.
Und wie ist es aus der anderen Sicht? Hat der Zuschauer, der sich ein Ticket gekauft hat, aber aus persönlichen Gründen verhindert ist, einen Anspruch gegen den Club, dass er sein Ticket umschreiben darf?
Also zu dem vielleicht noch, der hat natürlich möglicherweise das Problem, dass der ticketausgebende Club ihm künftig keine Tickets mehr verkauft. Ja. Oder wenn er Dauerkarteninhaber ist, so einen Fall hatte ich auch mal, dann wird mal eben schnell der Dauerkartenvertrag gekündigt.
Zu Recht.
Und der Club kann auch Unterlassungsansprüche geltend machen. Deswegen, ob die dann durchsetzbar sind, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe schon erlebt, dass es passiert ist.
Und aber der Zuschauer, der jetzt einen Attest beibringen kann, der tatsächlich krank ist und verhindert ist?
Ich glaube, dass die Vereine dafür ein System vorgesehen haben. Die haben auch dann teilweise ein eigenes Ticket-Tausch-System, bei dem musst du dann, bei dem musst du dich dann anmelden und glaube ich, preisgeben, an wen du es überträgst, und dann ist es auch überhaupt kein Problem. Also die Vereine wollen natürlich nicht unterbinden, dass ein Ticketerwerber sein Ticket weitergibt, sondern sie wollen eben nur den Schleichbezug und den Zweitmarkt ausschalten, genau, die Gewinnmaximierung.
Ja.
Auch wenn wir ein Sportrechts-Podcast sind, für mich klingt das so, dass die Entscheidung durchaus auch auf viele andere Bereiche Auswirkungen hätte, also auf den gesamten Ticket-Zweitmarkt, also Konzerte, Festivals, eigentlich doch auf alle Bereiche, weil die Argumentation müsste doch die gleiche sein.
Also der Sicherheitsgedanke ist da vielleicht jetzt nicht unbedingt so wie beim Fußball, ne, was ich vorhin gesagt hatte, Stadion-Raudis bei Konzerten jetzt, weiß ich nicht, eher ungewöhnlich. Aber das andere Argument, also den gewerblichen Weiterverkauf zu verbieten, damit die Tickets nicht zu teuer werden, ja, auf jeden Fall.
Und noch eine Frage für unsere Juristen, die zuhören. Wie kann es sein, dass das Landgericht München sich über eine BGH-Entscheidung hinwegsetzt?
Es hat sich ja über die BGH-Entscheidung nicht hinweggesetzt. Also das hat die BGH-Entscheidung ganz offensichtlich sehr genau gelesen und hat versucht rauszuarbeiten, wo der Unterschied im vorliegenden Sachverhalt ist. Und den hat es eben darin gesehen, dass durch dieses Netzwerkprinzip der Reseller direkt unmittelbar an Kunden herantritt, was auch schon der BGH als möglichen Unlauterkeitsgrund genannt hatte. Mhm. Und den haben sie hier als verwirklicht angesehen.
Ist das Urteil rechtskräftig?
Nee, das ist nicht rechtskräftig. Das ist ja von ganz, ganz kürzlich erst. Ich glaube 7.12. oder so.
Was bedeutet Rechtskraft nochmal?
Sind wir hier im Examen jetzt? Oder?
Für unsere nicht-juristischen.
Also Rechtskraft bedeutet, dass das Urteil nicht mehr angefochten werden kann. Und das passiert, wenn die Rechtsmittelfristen ablaufen, ohne dass der Unterlegene diese ausschöpft und das Rechtsmittel zieht. Also in dem Fall hier müsste er in Berufung gehen vor das Oberlandesgericht München. Wenn er das nicht macht, dann wird das Urteil rechtskräftig.
Cool,
gut. Ganz schön dicker Kai aus der Kiste, aber naja, so kommt es halt manchmal.
Fragt geht's? Halt nicht so viel.
So, wer macht weiter?
Ich würde sagen, dann machen wir jetzt die kurzen Updates zu den Themen aus unseren letzten Folgen und starten mit zwei Themen, die zusammenhängen. Ich werde kurz was sagen zum Ausgang des Falls von Yoshiko Saibu und Holger dann zu den Baltimore Ravens, was beides im weitesten Sinne mit den Corona-Problematiken im Sport zusammenhängt, die wir diskutiert haben. Und zwar hatten wir intensiv den Fall Saibu besprochen, wurde ja außerordentlich gekündigt. Aus welchem Grund sozusagen, das war ja das streitig, ob es der Grund war, weil er ohne Maske an einer Demonstration in Berlin teilgenommen hat oder weil er eine bestimmte Meinung geäußert hat oder weil er Mitspieler gefährdet hat. Genau darum ging es. Jedenfalls wurde er außerordentlich gekündigt und es gab zunächst keinen Vergleich vor dem Arbeitsgericht. Dann jetzt Ende November dann doch. Man hat sich darauf verständigt. Die ganz genauen Konditionen sind nicht öffentlich geworden, aber bei einer Restvertragslaufzeit von einem Jahr, ungefähr einem Jahr, standen 9 Gehälter im Raum, die dann als Abfindung gezahlt werden sollten, was durchaus dafür spricht, dass das Gericht seinen Zweifel an der Wirksamkeit der Kündigung hatte. Saibu selber hat kommentiert, dass angeblich Einigkeit bestehen würde, dass er hätte teilnehmen dürfen und auch seine Meinung so äußern durfte, wie er es getan hat, dass er aber auch ein Infektionsrisiko in Kauf genommen hat, ungeachtet der Frage, inwieweit Mannschaftstraining zu der Zeit stattgefunden hat. Insofern muss man sagen, der Fall ist dann durch einen Vergleich geändert, was wir zumindest zum Teil hier als Liebling Bosmann auch vermutet hatten. Die Entscheidung und gerade dann eine höchstrichterliche Entscheidung zu dem Komplex Meinungsfreiheit, Corona, Sport und Infektionsrisiko für die Teammitglieder wäre sehr interessant gewesen. Die wird es jedenfalls in dem Fall nicht geben. Insofern müssen wir den nächsten Fall abwarten.
Okay, dann ganz kurz zum speziellen Fall Baltimore Ravens, ein NFL-Club. Und da hat sich genau die Gefährdung manifestiert, die sich im Fall Saibu vorgeworfen wurde. Nämlich ein Konditionstrainer hat 7 Spieler des Teams vermeintlich mit Covid-19 infiziert. Wir haben das alles nur aus den Presseberichten. Er hat sich vermutlich nicht oder nachgewiesenermaßen nicht an die Vorsichtsmaßnahmen gehalten, Maskenpflicht, Abstände etc. Und er hat dadurch vermutlich diese Teammitglieder angesteckt oder diese Spieler. Und das hatte zur Folge, dass das Spiel verlegt werden musste. Und nun drohen dem Club weitere Sanktionen, Schadensersatzansprüche, eventuell, dass er in es und es geht um die Playoffs gerade, dass der Club antreten muss, obwohl noch die ganzen Spieler krank sind. Insofern sieht man da, was für Auswirkungen haben kann, wenn sich Spieler oder Teamstaff nicht an das Covid-19-Protokoll halten.
Das ist ja ist tatsächlich interessant, weil jedenfalls das, was in der zum Beispiel Fußball-Bundesliga dann immer bekannt wird, ist ja, es gibt dann einen einzigen Spieler, der infiziert ist oder in Quarantäne ist, aber es gibt immer nur ein oder maximal 2. Es gibt ja ganz selten Fälle, wo es dann doch mehrere gibt. Und bisher gab es ja diese Fragen nach Sanktionen, zumindest im deutschen Sport ja noch nicht. Es gab dann immer, es wurden immer Lösungen gefunden, Nachholspiele, sonstige Verlegungen. Also zwar bleibt da abzuwarten, wie sich das bei uns entwickelt.
Ist das denn nicht möglicherweise auch eine Haftungsfrage?
Also solange wir uns im Arbeitsrecht bewegen, was ja bei Teamstaff und Spielern fast überall der Fall ist, jedenfalls im Mannschaftssport, gilt wie auch im sonstigen Arbeitsrecht der Grundsatz des innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Das heißt, es gibt sowieso überhaupt nur eine Haftung des einzelnen Arbeitnehmers in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. In den anderen Fällen gibt es keine, also bei einfacher Fahrlässigkeit. Und dann müsste man tatsächlich gucken, handelt jetzt ein Spieler oder ein Betreuer, der einmal die Maske nicht aufhat, ist das dann grob fahrlässig, sodass man dann dort eine Haftung bejahen würde? Ich glaube, die meisten Arbeitsgerichte würden das eher nicht so sehen. Aber wenn man jetzt an das Video damals von Kalou denkt, ohne Maske da durchgelaufen, im Wissen, was Corona anrichten kann oder das Virus und eine Erkrankung, ist da eine Wertungsfrage.
Vielleicht noch ergänzend dazu, also wenn natürlich der Club sieht, dass ein Spieler sich grob fahrlässig vorsätzlich verhält und gegen das Corona-Protokoll verstößt, sollte er den Spieler sofort erstmal rausnehmen. Er muss es unterbinden erstmal.
Auch aus der Fürsorgepflicht allen anderen heraus.
So sieht es aus.
Ja, dann schlagen wir als nächstes den Bogen zum Thema. Wir hatten bei der Polen, dem schweren Sturz bei der Polen-Rundfahrt, auch Haftungsthemen besprochen und auch die Frage gestellt, lag ja ein Regelverstoß vor, da ist ein schwerer Schaden eingetreten, jemand hat sich verletzt. Wie ist das zu ahnden? Gibt es da Ahndungsmöglichkeiten außerhalb des Regelwerkes, vielleicht sogar im strafrechtlichen Bereich? Und jetzt kürzlich am 19.11. hat das OLG Schleswig ein Urteil gefällt und einen Fußballspieler aus einem Kreisligaspiel zu 7.500 € Schmerzensgeld verurteilt und Feststellung getroffen, dass jede weitere materielle und immaterielle Schaden zu ersetzen ist, eben der aus diesem Foul resultiert, sofern Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger und sonstige Dritte übergehen. Vorfall war eben ein Foul im Bereich des Mittelkreises in der 8. Minute. Alles Umstände, die später noch relevant sein werden. Im Sachverhalt wird so geschildert, dass der Spieler, der gefoult wurde, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stand und dann einen Pass annehmen wollte und diesen weiterspielen wollte. Und in dem Moment, häufig im Fußballspiel schon gesehene Situation, jemand von hinten heranrauschte und ihn foulte. Die genauen Umstände, wie das Foul vonstatten ging, ist streitig. Dann treten halt Beweisfragen in Kraft. Der Spieler muss darlegen, woraus er seine Ansprüche herleitet. Und soweit ist jedenfalls der unstreitige Sachverhalt. Unstreitig ist leider auch, was es führte, nämlich zu einer zweitgradig offenen Unterschenkelschaftfraktur distal rechts. Und der Spieler, faulende Spieler, wurde mit der roten Karte des Feldes verwiesen. Und im Übrigen sind halt, wie gesagt, die genauen Umstände des Fouls wurden Zeugen vernommen, unter anderem der Linienrichter, der irgendwie auch selber Schiedsrichter war.
Ach, es geht gar nicht um das Foul von Andrich.
Nee, diesmal nicht. Nee, außer ihr spielt Kreisliga. Aber das ist ja nicht mehr.
Fandst du das so schlimm?
Ich nicht.
Nee, also es ist also wirklich die Szene, die ich glaube ich auch letztes Mal als Beispiel angeführt hatte, jemand rauscht von hinten ran ohne Möglichkeit den Ball zu spielen und geht aufs Standbein, wo es eben hier auch ein bisschen so Ballack, Boateng, ich glaube auch ähnlicher Bereich im Mittelkreis, zum Glück nicht ganz so schwere Auswirkungen. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage,
das ist der Klassiker, oder?
Ja, in England gab es ja auch den Fall, wo es dann auch den offenen Bruch gab. Das ist dann wirklich die klassische Verletzung.
Ja, also man ist erschreckend, wenn man sich mit der Rechtsprechung, es gibt da ein, zwei Fälle schon dazu, was tatsächlich an Verletzungen dann auftreten, mit wirklich auch bleibenden Schäden und durchtrennten Sehnen und Taubheit des Fußes und sowas alles. Also das weiß jeder, der Fußball spielt, das kann, aber damit rechnet eben keiner. Aber das ist eben auch Teil der Würdigung des Gerichtes, nämlich das Gericht hat erstmal per se gesagt, also Fußball ist ein gefahrgeneigter Sport. Jeder, der daran teilnimmt, rechnet damit, dass es zu Verletzungen kommen kann, auch im Bereich des regelkonformen Spiels, weil es einfach in der Hektik unter Adrenalin ein wirklich körperlich-physisches Spiel ist, was auch, wenn es am Rande der Fairness oder innerhalb der Fairness geführt wird, eben doch zu Verletzungen führen kann, auch zu schweren Verletzungen. Sodass man quasi aus juristischer Sicht, wenn man am Fußballspiel teilnimmt und sich gewissen Regularien unterwirft, was man durch eine Mitgliedschaft in einem Verband dann eben halt auch tut, in diese Regelung quasi einwilligt und in dieses Risiko einwilligt bis zu einem gewissen Grad. Und dieser Grad, ab wann das umschlägt und rechtlich, juristisch, justiziabel wird, ist halt der entscheidende Punkt. Das Gericht hat gesagt, also wenn man klagen würde auf Schadensersatz, obwohl man eben in Kenntnis der Härte des Spiels am Fußballspiel teilnimmt, würde man sich in einen sogenannten Selbstwiderspruch setzen, der Juristen venire contra factum proprium. Man würde sich widersprüchlich verhalten zu seiner, weil man selber theoretisch auch Ansprüche, auch andere entsprechend verletzen könnte. Und deshalb wäre das halt eben widersprüchlich und würde zur Klageabweisung führen. Aber es gibt halt eben Fälle, die liegen da drüber, die sind eben too much. Und da sagt das Gericht, beschäftigt dann eben als Anhaltspunkt mit den tatsächlichen Regeln, hier zum Beispiel das DFB und der Thematik, was ist ein grobes Foul, und schaut sich an, wie definiert der Verband das. Und der Verband hat in § 12 der Fußballregeln 2016, 2017 spielte das grobe Foul als Tacklings oder Angriffe, die eine Gefahr für den Gegner darstellen oder übermäßig hart oder brutal ausgeführt werden, bezeichnet, und ein Spieler, der im Kampf um den Ball von vorne, von der Seite oder von hinten mit einem oder beiden Beinen in einen Gegner übermäßig hart hineinspringt oder die Gesundheit des Gegners gefährdet, begehe ein grobes Foul. Das nehmen die Gerichte dann auch als Anhaltspunkt, auch der BGH schon 1974 in einer grundlegenden Entscheidung, und orientiert sich und sucht sich dann halt eben die einzelnen Parameter und klopft dann den einzelnen Sachverhalt daraufhin ab. Hat dann noch so allgemeine Sätze uns mit an die Hand gegeben, anhand derer man das entsprechend dann überprüfen kann. Also, was ich schon gesagt habe, Fußball ist ein Kampfspiel, und entsprechend müsse man dann halt eben auch die Faktoren dort berücksichtigen, die typisch sind für so ein solches Spiel. Und er hat gesagt, dass wenn es sich um ein regelwidriges Verhalten des Verletzers, das im Grenzbereich zwischen Härte, also im regelgerechten Verhalten und Unfairness befindet, dass das noch zulässig sei und quasi nicht zu Schadensersatzansprüchen führen könne.
Und also ganz kurze Unterbrechung hier. Also, ja. Also das heißt, er guckt weniger auf die Folge, sondern auf die Ursache. Also Ursache ist halt das Foul, und wenn das Foul einfach hart ist, oder wenn sich um hartes Einsteigen handelt, heißt es noch lange nicht, dass dazu auch ein Schadensersatzanspruch resultiert, auch wenn die Folgen verheerend sind.
Genau, also es gibt, er zieht alle Faktoren in Betracht, aber es gibt keinen sogenannten Anscheinsbeweis von einem gebrochenen Knöchel auf ein grobes Foul, das zu einem Schadensersatzanspruch führt. Weil eben da gesagt wird, das kann immer passieren, und er schaut sich aber genauer an, welche Umstände sind denn tatsächlich, haben denn hier zu diesem Foul geführt. Und beispielhaft, also hier ist dafür ist der Fall relativ exemplarisch, sind die Faktoren, die er halt berücksichtigt hat. Kam nämlich zum Ergebnis, es war ein vorsätzlich grobes Foul, also es bedingte, der Spieler hat es bedingt billigend in Kauf genommen, den Spieler zu verletzen, was zum Vorsatz führt. Und da hat er sich angeschaut, wann ist das Foul passiert? Hier war das in der 8. Minute. Das hat er als Kriterium gesagt, also es lag kein besonderer Spieleifer vor. Es war keine Unüberlegtheit, es war kein technisches Unvermögen aufgrund von Müdigkeit. Einfach, er kam zu spät, der klassische Fall. Das war ein Faktor. Dann hat er gesagt, die Position als Verteidiger, mit anderen Worten, was macht der Verteidiger wollte gar nicht sein Tor verteidigen, sondern was macht der am Mittelkreis? Offensichtlich hat er eine andere Agenda. Also es ist nicht die klassische Situation, der Verteidiger kommt, verteidigt am 16er und geht hart rein, aber mit dem Ziel, das Tor zu verhindern. Und der...
Was hat denn der gemacht? Ist der irgendwie vom der Strafraum gespotet in den Mittelkreis,
um den Mund zu bieten oder was? Der ist mit einigem Anlauf, wie die Fälle dann halt sind, wirklich von hinten mit, unklar ist, ob mit beiden Beinen oder mit einem Bein, in den Spieler reingesprungen. Die Zeugen haben berichtet, dass auch erfahrener, so wird es halt dargestellt, je nach Zeugenaussage, also ein Foul hätten sie noch nicht gesehen und sowas. Also das muss schon einige eine gewisse Brutalität gehabt haben. Auch,
und das in der 8. Minute.
Ja, also da siehst du halt, dass die 8. Minute, der wollte ein Statement machen. Er wollte offensichtlich, hat er...
Ein Zeichen setzen.
Ja, und das wirklich dann auch mit...
Hat er wohl geschafft.
Den Vorsatz irgendwie da liegt. Und zuletzt kam da eben auch noch hinzu, dass der Kläger selbst in der Situation mit dem Rücken zum Spieler am Mittelkreis nicht damit rechnen musste, von so hinten angegangen zu werden. Damit rechnet man halt nicht. Und was das Gericht auch noch gewertet hat, es ging bei dem Spiel um rein gar nichts. Weder um Titel noch um einen guten Tabellenplatz. Also das sind also Faktoren, wo das Gericht theoretisch in der Abwägung sagen würde, wenn das im Zuge des Gefechts, im Eifer des Gefechts dann einfach und vielleicht irgendwie in einer wichtigen Tabellensituation eine besonders hartes Foul zur Foul zur Folge haben kann, kann es unter Umständen trotzdem keinen Schadensersatzanspruch begründen, weil eben Gefahrgeneigtheit und Eifer und alles dann zu berücksichtigen ist. Sodass, ja, das Gericht hier in dem konkreten Fall aufgrund der einzelnen Umstände gesagt hat, ja, nee, Schadensersatz und natürlich dann auch Schmerzensgeld zugesprochen und eben aber auch Schadensersatz für alle zukünftigen Schäden, also sprich Verdienstausfall, wenn irgendwie sich rausstellt, er kann nicht mehr laufen und seinen Job irgendwie als Postmann oder so ausüben, dann es wäre auch entsprechend Verdienstausfall zu zahlen. Also faul mit heftigen Konsequenzen. Und ich finde, das Urteil bietet aufgrund der einzelnen Würdigung der einzelnen Punkte, was es als objektive Kriterien herangezogen hat, einen ganz guten Anhaltspunkt, wann man da vom Schadensersatz ausgehen kann.
Und da gab es auch keine Vorgeschichte zwischen den beiden Spielern?
Nicht bekannt, habe ich jetzt Also es gab in einem anderen, das habe ich mir auch, also du kannst nämlich, die Folge ist die Problematik, wenn das Gericht einen Vorsatz annimmt, verlierst du deinen Versicherungsschutz. Dann ist deine Haftpflichtversicherung ist nach 103 Versicherungsvertragsgesetz ist von der Haftungsübernahme befreit und du bleibst auf den Kosten selbst sitzen. Und in dem Fall, wo das Gericht das zum Beispiel auch mal angenommen hatte, gab es die Zeugenaussage, dass der Spieler kurz in der Situation davor gesagt hat, ihm ins Ohr geflüstert hat, so, ich breche dir gleich die Beine. Und 10 Minuten später ist er dann mit Anlauf von hinten angekommen und hat seine Ankündigung verwirklicht. Hätte es diese Ankündigung nicht gegeben, wäre es vielleicht nicht von einem Vorsatz ausgegangen.
Wie oft fällt dieser Satz auf Fußballplätzen?
Ja, aber das, wenn er gehört wird und wenn er es bezeugt werden kann und wenn er zu solchen schweren Folgen führt, dann berechtigterweise auch so geahndet, weil das hat natürlich auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und ja, wie gesagt.
Arbeitsrechtlich wäre es so, wenn man auch bei der Kreisliga, was nicht wahrscheinlich ist, aber theoretisch denkbar ist, ein Arbeitsverhältnis zwischen Verein und Spieler hätte, also zwischen dem geschädigten Spieler, dann hätte der Verein als Arbeitgeber einen Anspruch gegen den Schädiger auf Ersatz der Entgeltfortzahlungskosten und möglicherweise auch darüber hinausgehende Kosten. Also das hätte man dann, also dann würde der Arbeitgeber, der sonst Entgeltfortzahlung leisten müsste für die 6 Wochen, könnte sich schadlos halten. Und das ist tatsächlich ein Widerspruch in der Rechtsprechung, weil das Bundesarbeitsgericht sagt zum Entgeltfortzahlungsgesetz, der Arbeitnehmer hat einen Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn er nicht die Arbeitsunfähigkeit selber verschuldet hat. Und dieses Verschulden wird abgelehnt, zum Beispiel bei Fußball, weil man eben sagt, das ist keine gefahrgeneigte Sportart, anders als Kickboxen, wo man dann die Verletzungen in Kauf nehmen soll. So ist die Rechtsprechung.
Aber da gibt es doch eine Abstufung, oder? Zu dieser Gefahrgeneigtheit. Das ist ja keine Extremsportart, aber gefahrgeneigt ist Fußball ja dennoch.
Aber genau, aber eigentlich wird dann unterschieden, nur danach ist es eine Sportart, wo die Verletzung sofort in Kauf genommen wird. Da wird Kickboxen von der Rechtsprechung genannt. Und bei allen anderen, wo es entschieden wurde, wird eigentlich ein Verschulden gegen sich selbst nur dann angenommen, wenn man sich selber maßlos überschätzt oder bewusst regelwidrig handelt, also zum Beispiel Schutzausrüstung weglässt oder ähnliches. Und das ist tatsächlich ein gewisser Widerspruch. Und die Entscheidung, die Robert gerade dargestellt hat, ist ja relativ öffentlichkeitswirksam diskutiert worden auch. Insofern bin ich mal gespannt, ob das vom dem nächsten Arbeitsgericht, was genau dann über diese Frage Entgeltfortzahlung zu entscheiden hat, sich damit auseinandersetzt.
Habt ihr zufällig die Maradona-Doku gesehen? Jetzt?
Ja, hab ich.
Muss ich immer daran denken, an so einen Rachefoul, nach seiner schweren Verletzung, als er da gegen Bilbao auf dem Platz war und er wurde widerständig umgetreten. Und dann ist er ja irgendwann nach dem Spiel oder am Ende des Spiels durchgedreht, was dann dazu führte, dass er irgendwie 3 Monate gesperrt wurde. Und da muss ich immer dran denken und das war ja dann auch der Anlass dazu, dass er dann in Barcelona nicht mehr bleiben wollte.
Es gab ja, also die fand ich super, die Doku übrigens.
Super.
Und da, ich erinnere mich auch an eine Szene, wo sie ich glaube 2-3 Minuten am Stück gezeigt haben, wie er gefoult wird.
Ja. Also absolut zu empfehlen, die Doku.
Ja.
Danke, Robert.
Bitte.
Ja, Golzinho. Vielen Dank.
Er ist ja auch, unser Golzinho ist ja auch öfter mal Opfer von bösen Foulspielen gegen ihn.
Ich bin so schnell, mich erwischt mal eigentlich.
Ja.
Zu der Regionalliga Südwest muss man sagen, dass sie ein Sammelsurium von Mannschaften ist, die aus 4 verschiedenen Bundesländern kommen. Nämlich aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg. Und es gibt sogar noch einen Verein aus Bayern, der sich freiwillig der Regionalliga Südwest angeschlossen hat. Und die Problematik, die in dieser Regionalliga jetzt entstanden ist, geht zurück auf die Corona-Verordnungen, insbesondere auf die Updates der Corona-Verordnungen Anfang November, also als es wieder in den leichten Lockdown ging. Und da war das Problem, dass die Länder die Corona-Verordnungen unterschiedlich geregelt haben im Hinblick auf die Ausübung des Sports zu Spiel- und zu Trainingszwecken. Und daraus ergab sich dann für die Regionalliga Südwest die unschöne Situation, dass die Corona-Verordnungen in Hessen, in Baden-Württemberg und im Saarland, die für die Regionalliga-Vereine die Möglichkeit zuließen, weiter zu spielen und zu trainieren. Teilweise war es ausdrücklich so in den Corona-Verordnungen geregelt. Teilweise gab es, also in Hessen zum Beispiel, einen ergänzenden Erlass vom hessischen Innenministerium, die klargestellt haben, dass sie die Vereine der Regionalliga auch als Profivereine ansehen, weil in der Corona-Verordnung nur die Rede davon war, dass Profivereine den Spiel- und Trainingsbetrieb weiter ausüben können. Und teilweise, ich glaube, so war es im Saarland, bin jetzt aber nicht ganz sicher, kam man auch über Ausnahmegenehmigungen in den Spiel- und Trainingsbetrieb wieder rein. In Rheinland-Pfalz war es hingegen problematisch. Da sah die 12. Corona-Verordnung, war das, glaube ich, so aus, dass ausdrücklich die Mannschaften von der 1. bis zur 3. Liga als Profimannschaften eingeordnet wurden und denen wurde der Spiel- und Trainingsbetrieb gestattet, den anderen nicht. Dies führte nun dazu, dass die betroffenen Vereine aus Rheinland-Pfalz, es waren genau 4, dann eben an einem, bei einer Fortsetzung des Ligabetriebs nicht hätten teilnehmen können, was dann wiederum die Liga dazu, ja, was dazu führte, dass die Liga beschlossen hat, den Spielbetrieb einstweilen einzustellen, bis die Verordnungslage es wieder hergibt, dass alle teilnehmenden Mannschaften trainieren und spielen können. Das hatte verschiedene Gründe. Die haben dann auch argumentiert mit, naja, wir zum einen wollen sie sicherstellen, dass die Spiele auch gleichzeitig stattfinden. Sie können auch nicht gewährleisten, eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs, wenn da sich irgendwie zu viele Nachholspiele ansammeln. Und im Übrigen muss gewährleistet sein, dass die Vereine überhaupt trainieren können. Ja, weil ansonsten natürlich unter dem Wettbewerbsgedanken kein fairer Wettbewerb mehr möglich wäre. Nun war es aber eben so, dass von diesen vier betroffenen Clubs aus Rheinland-Pfalz am Ende nur noch einer übrig blieb, der Kraft der Verordnungslage nicht spielen konnte, Klammer auf, wollte, Klammer zu, weil die anderen drei Vereine es geschafft hatten, über Ausnahmeregelungen doch den Trainings- und Spielbetrieb weiterzuführen. Einer davon war eine Amateurmannschaft oder zweite Mannschaft eines Bundesligavereins. Die haben naturgemäß natürlich das Interesse weiterzuspielen, weil sie ihre Spieler, die ja auch ja vermeintlich ausgebildet werden, um für die Profimannschaft zu spielen, im Wettbewerbsbetrieb halten wollen.
Kurze Frage: ja. Die vierte Mannschaft hat also diesen Ausnahmeantrag gar nicht erst gestellt.
Die haben das nicht versucht, richtig. Die haben auch jetzt keinen Hehl draus gemacht, dass sie nicht spielen wollen. Ja, das wiederum hatte verschiedene Gründe, auf die ich gleich noch zurückkommen werde, sodass sich da jetzt jedenfalls die Situation ergab, ob die Liga überhaupt noch bei ihrer Ermessensausübung den Ligabetrieb fortzusetzen, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Auge behält, wenn tatsächlich nur noch eine Mannschaft von, ich glaube, 22 Vereinen sind es, die in der Regionalliga Südwest spielen, nicht mitmachen kann oder möchte. Ja, weil da hätte man ja durchaus durch Nachholspiele den Ligabetrieb aufrechterhalten können. Nun stellte sich die spannende Frage, ob denn Vereine, die nicht aus Rheinland-Pfalz kommen, das irgendwie erreichen können, dass die Rechtsgrundlagen das hergeben, den Ligabetrieb weiterzuspielen. Und da ergab sich zum einen erstmal das Problem, dass jedenfalls ein Vorgehen gegen die Verordnungslage in Rheinland-Pfalz natürlich nicht möglich ist für einen Verein, der aus Baden-Württemberg, Hessen oder aus dem Saarland kommt. Das heißt, da die nicht betroffen sind von den Verordnungen, können die dagegen auch nicht vorgehen. Der Verwaltungsgerichtsweg war deswegen versperrt. Das heißt, man hätte tatsächlich nur noch auf dem Verbandsklageweg oder gegebenenfalls auf dem Zivilrechtsweg gegen die Liga vorgehen müssen und diese Entscheidung angreifen. Was auch denkbar ist, was möglicherweise auch Erfolgsaussicht gehabt hätte. Allerdings fügte es sich dann so, dass ein Basketballclub aus Rheinland-Pfalz den Stein ins Rollen gebracht hat, dass am Ende die Regionalliga die Fortsetzung des Wettkampfbetriebes beschlossen hat. Es war nämlich so, dass im ungefähr Mitte November, glaube ich, Mitte oder Ende November, ein Basketballverein aus Koblenz, ein Zweitligist, die hatten von den Behörden eine Verfügung bekommen, wonach sie nicht trainieren und spielen dürfen. Und dagegen sind sie vorgegangen vom Verwaltungsgericht Koblenz. Und zwar erfolgreich und konnten sich mit Erfolg darauf berufen, dass sie einen Profibetrieb unterhalten. Und für den Profibetrieb war nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Koblenz entscheidend, dass jeweils die Stammspieler aus diesem Verein, das waren im Prinzip so 6-7 Spieler, dass die finanziell so gestellt sind, dass man davon sprechen kann, dass sie durch ihre Tätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also die haben irgendwie ein Gehalt bekommen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es war, aber jedenfalls so, dass man davon ausgehen konnte, dass das allein ausreicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und sie konnten auch nachweisen, dass diese Spieler zeitlich so eingebunden waren, dass sie gar keine Möglichkeit für eine Nebenbeschäftigung hatten. Und das reichte aus, um diesen Verein halt dem Profibetrieb zuzuordnen. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass sich das Land Rheinland-Pfalz Gedanken gemacht hat und vor dem Hintergrund möglicher weiterer Folgeklagen durch andere Vereine beschlossen hat, wir stellen uns jetzt künftig auch auf den Standpunkt, dass die Regionalliga-Vereine Profivereine sind. Und das haben sie dann in ihrer 13. Corona-Verordnung Anfang Dezember dann auch entsprechend umgesetzt. Also da steht jetzt ausdrücklich drin, dass auch Regionalliga-Vereine spielen und trainieren dürfen. So, nun war natürlich dann die Verordnungslage für die Liga so, dass sie sagen konnten, okay, jetzt müssen wir fortsetzen, weil jetzt gibt es eigentlich keine Gesichtspunkte mehr dagegen. Bis dann Anfang dieser Woche 6 Vereine aus der Regionalliga Südwest sich zusammengetan haben und per einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Mannheim versucht haben, diese Entscheidung wiederum zu kippen. Also die haben im Prinzip genau das gemacht, den Zivilrechtsweg eingeschlagen, den vorher gegebenenfalls Vereine hätten einschlagen können, die mit der Stilllegung des Wettkampfbetriebes nicht einverstanden gewesen sind. Und da gab es jetzt gestern eine mündliche Verhandlung und dann eine Entscheidung vom Landgericht Mannheim, die diesen Verfügungsantrag zurückgewiesen haben.
Mit der Argumentation?
Mit der Argumentation, die Entscheidung des Verbands bzw. der Liga, gegen die richtete sich ja die einstweilige Verfügung, sei aufgrund der Verbandsautonomie eben nur eingeschränkt überprüfbar und eben nur auf krasse Fehler bei der Ermessensausübung, die konnten sie hier nicht sehen. Ich kenne leider die Entscheidung im Wortlaut nicht, aber die Vereine haben offensichtlich Die klagenden Vereine haben offensichtlich so argumentiert, dass zum einen aus gesellschaftspolitischer Sicht es nicht zu verantworten sei, dass man da jetzt weiterspielt, wenn doch irgendwie alle in den Lockdown gehen. Und ich glaube, es haben sich auch einige darauf berufen, dass es finanzielle Gründe gäbe oder finanzielle Belastungen für sie gäbe, wenn weitergespielt wird. Beispielsweise, weil eine Stadionmiete gezahlt werden muss, die nicht gezahlt werden müsste, wenn nicht gespielt wird.
Was ich daran so spannend finde, wir hatten darüber zumindest außerhalb der Sendung auch mal diskutiert, dass die Regelung im StGB, wo es darum geht, Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe, dass die von der Gesetzesbegründung her die Regionalliga wohl nicht einschließt, so zumindest argumentieren das die Staatsanwaltschaften in den Fällen. Und das ist ja jetzt ein krasser Gegensatz zu der Argumentation, die das Land Rheinland-Pfalz dann gewählt hat, um die Corona-Verordnung zu ändern, weil man ja schlicht gesagt hat, wir setzen die Regionalliga gleich mit den Bundesligen. Weißt du zufällig, ob in irgendeiner Form dieser Vergleich gezogen wurde und man sich damit auseinandergesetzt hat? Weil gelesen habe ich dazu nichts.
Das ist auch extrem relevant im Glücksspielbereich bei Sportwetten.
Genau,
da sagt die Behörde immer, Wetten auf Regionalliga sind nicht zulässig, weil es schon Amateursport ist. Natürlich wurden in den letzten Jahren, weil die Regulierungssituation unklar war, auch die Wettanbieter haben diese Wetten trotzdem noch im Angebot gehabt. Aber die Regulierungsbehörde in Deutschland ist eigentlich der Auffassung, unterhalb von dritter Liga darf es keine Sportwetten geben.
Genau, aber gleichzeitig, die Sportwetten darf es nicht geben, aber du darfst hingehen und einem Spieler sagen, ich gebe dir 5.000 Euro, wenn du den Elfmeter verschießt oder dafür sorgst, dass das so und so ausgeht. Das ist dann wiederum strafrechtlich nicht sanktionierbar. Und das ist ja beides ein Widerspruch.
Total.
Zu der Entscheidung.
Also, um dir deine Frage zu beantworten, ich kenne keine Begründung des Landes Rheinland-Pfalz, die es begleitend zur 13. Corona-Verordnung gab. Es gibt natürlich nur die Entscheidung des VG Koblenz, die ich ja vorhin schon skizziert habe. Also da wird darauf abgestellt, ob es in dem Verein nicht vollständig, aber doch zu einem maßgeblichen Teil Athleten gibt, die unter Profibedingungen dort spielen. Und das ist halt das Problem bei der Regionalliga, dass es dort ein Sammelsurium von Vereinen gibt, die teilweise vollständig unter Profibedingungen spielen oder agieren. Und teilweise eben unter Amateurbedingungen. Und dann gibt es unter bei diesen Vereinen dann aber eben auch noch Unterschiede, weil dort Spitzenspieler dann eben wieder wie Profis bezahlt werden.
Ja, aber da ist immer die Frage, welchen Begriff nimmt man? Profi, Berufssportler? Berufssportler ist nach meiner Auffassung der, der seinen Lebensunterhalt damit verdient. Das dürfte auf fast alle in der Regionalliga zutreffen, weil die meisten, auch wenn sie nur sehr im Verhältnis im Fußball sehr wenig verdienen, trotzdem, dass die Haupteinnahmequelle ist und jedenfalls, wenn man über dem Mindestlohn liegt im Verhältnis zur Arbeitszeit, dürfte das eigentlich den Berufssportbegriff erfüllen, nach meiner Auffassung auf jeden Fall. Und dieses Konfliktfeld kommt jetzt wieder hoch, wird aber gar nicht beleuchtet, weil man einfach nur zielorientiert guckt, wie kriege ich die Interessen geregelt, ohne dass es juristisch begründet wird.
Wie könnte man das lösen? Also eigentlich wäre es ja konsequent, darauf abzustellen, ob sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen, bestreiten können. Und wenn das der Fall ist, sind sie Berufssportler und somit...
Genau, also eigentlich dürfen ja Landesgesetze und dazu zählen ja auch Corona-Verordnung, Bundesgesetz nicht widersprechen. Es gibt für die Frage, was berufssportlicher Wettbewerb ist, gibt es Legaldefinitionen im StGB.
Ja.
Halt nur da, aber insofern müsste man diese Maßstäbe konsequent dann anwenden.
Einheit der Rechtsordnung, klar.
Und dann... könnte es halt sein, das ist genau das, was Fabian gesagt hat, aufgrund des Sammelsuriums, was es gibt, dass es mal so entschieden werden würde. Das wäre aber rechtlich konsequent, wenn es politisch nicht anders entschieden wird. Sonst müsste man halt politisch andere Entscheidungen treffen im Rahmen der Regelung.
Ja, also bin ich bei dir, es sei denn, hinter einer besonderen Vorschrift steckt ein anderer Zweck, aber das ist ja da nicht der Fall.
Ja, genau. Also im Prinzip ist auch die Regionalliga Südwest auch nicht die einzige Liga, die diese Situation hat, sondern die Regionalliga Nordost auch. Da wird auch weitergespielt, aber da habe ich keine Kenntnis davon, ob diese Problematik, die ich jetzt hier skizziert habe, da auch eine Rolle spielte.
Also auf jeden Fall gibt es da auch unterschiedliche Interessen zwischen den Vereinen, was die Frage Weiterspielen angeht, ja, nein, vielleicht.
Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen, ja. Es ist vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, dass, ich glaube, ein überwiegender Teil der Vereine, die jetzt hier nicht weiterspielen wollten, eher momentan in der unteren Tabellenregion zu finden sind. Und die ambitionierten Vereine, insbesondere auch eben die zweiten Mannschaften der Bundesliga-Vereine, die haben natürlich alle ein großes Interesse daran, weiterzumachen.
Wisst ihr zufällig, es gab doch diese Zuschüsse für die dritte Liga gab es da auch einen Anteil für die Regionalliga, dass die, also von der DFL, dass die ihren Spielbetrieb mit diesen Zuschüssen eben finanzieren können? Und wenn das eigentlich gesichert ist, dann würde ja diese Argumentation teilweise auch wegfallen, dass die Tests so teuer sind, dass die Stadionmiete gezahlt werden muss, dass die Gehälter gezahlt werden müssen. Wisst ihr, ob das kostendeckend, ob die Zuschüsse so hoch waren, dass sie kostendeckend
sind? Ich glaube, nein.
Also in der Nordost, Regionalliga Nordost, ist es ja derzeit so, dass die Vereine jetzt Vorschläge einreichen können, wie man den Spielbetrieb vorsetzt und dann es im Januar eine Entscheidung geben soll. Setzen jetzt auf Demokratie.
Okay, aber das kann ja eigentlich auch kein Verband für sich autonom entscheiden, weil es immer Auswirkungen hat auf die übergeordnete oder untergeordnete Liga. Und dann dadurch, dass die dritte Liga kommt, bundesweite Relevanz hat. Insofern kann es da keine autonomen Entscheidungen geben.
Ja, doch, kann schon.
Ja, aber dann schafft man sich halt Folgeprobleme damit.
Die Regionalliga kann es doch am ehesten, weil die dritte Liga spielt ja auch. Und dann kannst du den Aufsteiger und den Absteiger, Regionalliga, dritte Liga, das ginge. Die Frage ist, gibt es dann einen Absteiger aus der Regionalliga? Das ist dann das Problem. Mhm. Also das Problem ist eher nach unten und in die Breite, aber nicht nach oben.
Also vielleicht sollte ich noch hinzufügen, das wisst ihr möglicherweise nicht, es gab zwischendrin, ist ungefähr vor einem Monat oder so, gab es eine Verlautbarung von der DFL, DFB, die so in die Richtung ging, wir würden es gerne sehen, dass von der ersten Liga bis zur Regionalliga der Wettkampf einheitlich durchgeführt wird.
Ja, klar. Nachvollziehbar. Wird immer schwieriger.
Ja, das war so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall, irgendwie auch an die Politik, macht mal was.
Ja. Ich meine, wenn man gehört hat, Seifert am Montag auf der Pressekonferenz, wo es um die Verteilung der Fernsehgelder ging, 2 Millionen Umsatzverluste sind zu befürchten im Profifußball. 2 Milliarden, mein. Zwei Milliarden, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Allein im Profifußball durch Corona.
Das war jetzt ein Downer, Holger.
Oh, sorry.
Machen wir weiter mit einem sexy Thema, oder?
Oh ja.
aus arbeitsrechtlicher Sicht kommt jetzt das schönste Thema.
Ich weiß. Das ist
ja, wir haben das spannendste Thema, was rechtlich und politisch brisant und interessant ist, für den Schluss aufgehoben der Folge. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon mehrfach angerissen, als wir auch das Zitat von Toni Kroos aus seinem Podcast mit seinem Bruder wiedergegeben haben. Und zwar ist das die Frage der Existenz und Relevanz und möglicherweise auch Rolle von Spielergewerkschaften. Und zwar haben wir, ich denke, das sind die beiden, mit denen wir uns jetzt befassen können und wollen, im deutschen Fußball die VDV und dann die FIF Pro als Spielergewerkschaft im internationalen Fußball, die letzte Woche war es, glaube ich, ziemlich hart angegangen worden ist von, sie wurde slataniert, würde ich sagen. Das Wort ist ja...
Slatan Ibrahimovic.
Genau, ist ja im schwedischen Duden sozusagen aufgenommen.
Gareth Bale kannte sie nicht mal.
Ja, es ist, sie ist ja auch nicht so bekannt, ist so ähnlich wie die Spielergewerkschaft im deutschen Fußball. Die ist zwar relativ bekannt, es gibt auch meistens dann eher altgediente, dann aber doch bekanntere Spieler, die sich dort engagieren. Carsten Ramelow war das eine Zeit lang, Christoph Metzelder und auch eher noch die etwas ältere Generation im Vergleich, die da jetzt auch Posten bekleidet. Und ja, insofern wollen wir uns damit befassen, was die können oder nicht.
Wir müssen es aber jetzt doch nochmal aufklären, was es mit dem Slataniert auf sich hatte. Was war da auf Twitter passiert? Also vielleicht kann ich das ganz kurz versuchen zu erklären. Zlatan hat sich darüber beschwert, dass EA seine Persönlichkeitsrechte vermarktet innerhalb von FIFA und er eigentlich davon gar nichts hat und dass da halt die FIF Pro entsprechend daran partizipiert. Und daraufhin hat dann Gareth Bale ist da ihm zur Seite gesprungen, hat dann gesagt, ja, also er weiß gar nicht, er hat noch nie was von der FIFA gehört. Und das ist sozusagen der Rahmen, wobei das Thema natürlich differenziert betrachtet werden muss, weil auch Zlatan letztendlich daran immer partizipiert, wenn wenn über den Club die Gewerkschaft Rechte an EA veräußert werden zur Vermarktung. Natürlich muss man genau gucken, wie mein Kollege Fabian immer sagt, dass die rechte Kette auch eingehalten wird, vom Spieler über den Club zu den Vermarktern, die dann noch in der Kette drin sind. Aber sofern das gewährleistet ist, kann sich der Spieler nicht beklagen, dass er jetzt da keinen direkten Cash von EA bekommt. Ja.
Na doch, kann er eigentlich schon, aber ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema ab.
Ich würde sagen, wir schließen das kurz ab und dann kommen wir zurück zu den Fragen mit Tarifverträgen, Salary Cap und Gewerkschaft, die wir angesprochen hatten schon.
Es ist ja auch ein spannendes Thema. Ich glaube, ja, das sollten wir in einer der nächsten Folgen dann nochmal aufgreifen.
Okay, ne? Gern. Und wir können ja mal diese Twitter-Korrespondenz zwischen Zlatan und Gareth Bale.
Weil die ist schon ungewöhnlich, dass das diese Ausscheren und so an rechte Vermarkter und sich da so beschweren, das ist so ein Vorgang, den ich so...
Ja, zumal FIFA gibt es wie lange? Ich weiß nicht, Ewigkeiten. Ja.
Und sie präsentieren sich immer mit ihren Spielerkarten, sind dann auch ganz stolz und plötzlich heißt es, also, Jungs...
Ich habe ein Gerücht gelesen, irgendeiner hatte das kommentiert, diesen Battle und hat gemutmaßt, dass der Stein des Anstoßes bei Zlatan jedenfalls vor allem derjenige ist, dass er bei FIFA jetzt inzwischen, wie alt ist er, 38 oder so, dass er da downgegradet wurde, was seine Skills angeht.
Beim Pace wahrscheinlich.
Ja, genau, beim Pace. Und das hat ihn wohl ordentlich gefuchst, weil er ja momentan seine Renaissance bei Milan in der italienischen Liga tatsächlich erlebt.
Ja, aber er hat einen relativ validen Punkt, zumindest einen Punkt, den man sich anschauen kann, den wir in der Beratungspraxis auch schon öfter hatten und auf Sponsorenseite mit ungeklärten Rechtesituationen. Also das lohnt sich, das nochmal anzuschauen, was
ja, vor allem, wenn wir ein bisschen mehr Infos vielleicht haben. Ja.
Bitte?
Wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr Infos dazu haben.
Genau.
Das war schon wieder der schöne Cliffhanger für die erste Folge im neuen Jahr, würde ich sagen.
Schauen wir mal.
Genau, aber wir wollten uns ja heute nochmal der Frage widmen und der Forderung von Toni Kroos. Ich glaube, er hatte den Wortlaut habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber sinngemäß hat er gesagt, wenn wir eine starke Spielergewerkschaft und da auch Tarifverträge hätten und da besser organisiert wären, dann würde man nicht ständig neue Wettbewerbe haben und immer mehr Spiele und
wäre keine Marionette mehr.
Und wir,
er hat sich übrigens nicht bei mir gemeldet. Bei euch?
Ja.
Ja.
Ich habe mir das ausgeredet.
Verstehe.
Und da hatte ich ja letztes Mal schon eingeworfen, dass erstmal allgemein die Frage ja, wie viele Spiele man hat und wo man spielt, ja immer zweischneidig ist, weil gerade die Top 50 bis 100 Profis, die verdienen natürlich enorm mit jedem Auftritt von externen Sponsoren zusätzlich. Für die ist das zwar auch eine körperliche Belastung natürlich, aber die haben auch ein besonderes finanzielles Interesse daran. Insofern ist das auch zu berücksichtigen, aber kurz sozusagen back to basic. Die VDV ist die allgemein auch von der DFL, dem DFB anerkannte Spielergewerkschaft, die Interessen der Spieler auch vertritt. Jetzt hat man als geneigter Arbeitsrechtler vielleicht gleich bei Gewerkschaft, denkt man auch an die bekannten Gewerkschaften, IG Metall, Verdi und so weiter. Das theoretisch ist die Spielergewerkschaft das auch. Faktisch hat die Spielergewerkschaft das Problem, dass sie sehr viel weniger machen und erreichen kann als die Gewerkschaften, die wirklich dann in so einen Tarifverträge aushandeln, weil die, was will die VDV schon seit jeher? Sie möchte gern einen Tarifvertrag abschließen, so wie wir es ja auch letztes Mal gehört haben, wie es im amerikanischen Sport es ja auch gibt. Das Problem ist nur rechtlich schon, mit wem soll man das denn hier abschließen? Weil es so viele Beteiligte gibt. Es gibt den einzelnen Verein, es gibt die DFL, es gibt den DFB, es gibt dazwischen noch weitere Verbände. Und insofern, diese rechtliche Frage ist zum einen nicht geklärt und auch dazu kommt, dass es faktisch kein Interesse bisher gab, Tarifverträge im deutschen Sport zu schließen. Insofern ist das ein Punkt, der zwar sehr interessant wäre zu beleuchten. Auch wir hatten ja auch eine Frage auf Twitter bekommen, ob man nicht über einen Tarifvertrag ein Salary Cap einführen könnte. Zum einen wäre das rechtlich problematisch, aber das würde halt voraussetzen, dass es überhaupt jemals Bestrebungen gibt, einen Tarifvertrag abzuschließen und die sind halt eigentlich nicht erkennbar.
Kann man es so formulieren oder so zuspitzen, dass man sagt, eine Gewerkschaft ist immer nur dann, kann immer nur dann stark sein, wenn es auch eine Gegenpartei gibt?
Nicht zwingend. Eine Gewerkschaft kann auch stark sein, um sich dadurch eine Gegenpartei zu schaffen. Also wenn man große Versandhändler sieht, die sich bis jetzt geweigert haben, Tarifverträge abzuschließen zum Beispiel, die werden massiv unter Druck gesetzt, dann meistens von Verdi mit Streiks auf Parkplätzen und ähnlichem. Da gibt es auch eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen zu. Das sind aber alles Mittel, die Gewerkschaften, die von Artikel 9.3 Grundgesetz geschützt sind und da organisiert sind, in Anspruch nehmen können. Aber das ist etwas, was die Spielergewerkschaft nach meinem Kenntnis zum Beispiel auch noch nie gemacht hat und nicht mal versucht hat. Und ich glaube, es liegt auch daran, warum gibt es eigentlich Gewerkschaften? Das ist ja eigentlich etwas, um Mindestarbeitsbedingungen für einen bestimmten Bereich zu sichern, für Arbeitnehmer, die in ihrer Position noch schwächer sind, als das Über-Unterordnungsverhältnis im Arbeitsverhältnis es ohnehin vorgibt. Und im professionellen Fußball ist das im Schnitt ja nicht der Fall, weil die Spieler so viel verdienen, wenn auch für einen eher begrenzten Abschnitt oder Zeitraum, dass deren Schutzbedürftigkeit in der Zeit nicht so hoch ist. Die haben dafür andere Belastungen und da geht es dann im Zweifel mehr um Angebote für die Zeit danach, nach der Karriere, so eine Art, nicht Onboarding, sondern eher Offboarding für die Karriere.
Das wären aber eher Beratungsangebote und dafür brauche ich auch keinen Tarifvertrag.
Also die heterogenen Interessen sind eigentlich der Grund dafür, warum die Spielergewerkschaft nicht jetzt schon stärker in Erscheinung getreten ist in den letzten Jahren.
Denke ich ja. Und dann, darüber hatten wir letzte Mal intensiv diskutiert und waren auch alle der Meinung, eine nationale Lösung hilft nicht in einem Sport, der doch irgendwie international ist oder jedenfalls europäisch ist. Also man könnte zum Beispiel nicht in einem deutschen Tarifvertrag dann auch Rechte und Pflichten von europäischen Verbänden oder anderen Vereinen regeln, die ja möglicherweise aber zwingend zu regeln wären, weil ich bestimmte Vorgaben mache. Und das ist dieses Grundproblem, was wir haben, was, wie wir letztes Mal auch gesagt haben, der Übertragung des amerikanischen Systems auf dem deutschen widerspricht. Und das ist hier halt auch so.
Aber muss die finanzielle Schutzbedürftigkeit der einzige Faktor sein? Weil Toni geht es offensichtlich...
Nein, muss es nicht. Aber das ist halt der
gängige
Faktor, der Treiber, um den es meistens geht. Und wenn man sich irgendwas anguckt in den Medien, wo es um Berichterstattung von Gewerkschaften, Tarifverträgen geht, geht es ja vorrangig immer um Erhöhung von Vergütung und Sonderzahlungen. War jetzt hier auch im öffentlichen Dienst in Berlin zum Beispiel so. Da ging es auch darum, um die ganzen anderen Punkte, wo es im Sport darum gehen kann. Zum Beispiel eine besondere ärztliche und psychologische Versorgung zum Beispiel oder Regelungen zur vielleicht fortgesetzten Entgeltfortzahlung, also über die 6 Wochen hinaus im Krankheitsfall. Das wären ja so Punkte, die im Sport, die Toni wahrscheinlich eher vorgeschwebt haben. Aber sein Beispiel war ja, er spielt dann noch den so und so Cup in, was war, Saudi-Arabien, hat er, glaube ich, gesagt.
Ja, Katar.
Irgendwo, oder genau. Katar. Und das sind halt Punkte, die könnte die VDV dann sowieso nicht regeln. Und dann müsste man gucken, okay, eine spanische Spielergewerkschaft, das jetzt für ihn als Spieler von Real Madrid relevant wäre, könnte das für sich genommen halt auch nicht.
Also man hätte natürlich, der Ruf kam ja vereinzelt zu Zeiten von Corona, hätte eine Spielergewerkschaft nicht vielleicht unterbinden können, dass Spieler einem unbekannten Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden, indem sie gezwungen werden zu spielen, wo wenige sich, in Spanien gab es das ja, zum Teil geweigert haben oder Amerika wurde ja auch berichtet, um da mit einheitlicher Stimme zu sprechen, weil die Partikularinteressen da eben vielleicht auch aus Sorge da Repressalien zu widerfahren, dass da eben dann doch eine Gewerkschaft sich für jemanden stark macht.
Ja, aber es gibt halt die Gewerkschaft, es gibt ja zumindest eine, und es gibt die weitere Interessenvertretung, die sich gegründet hat vor
im April, sogenannte Spielerbündnis. Genau.
Und beide waren ja in meiner Wahrnehmung eher ruhig in dieser gesamten Zeit. Was ja auch bestimmte Gründe haben kann. Vielleicht liefen hinter den Kulissen Gespräche. Aber auch da ist es, glaube ich, so, dass die meisten Spieler ja doch eher dem Sport danach gehen wollen und auch ihre eigenen finanziellen Interessen haben. Und unabhängig davon, ob es jetzt Tarifverträge oder Ähnliches gäbe, Schutzpflichten bestehen ja trotzdem für den Verein. Mhm. Aus 618 BGB, aus dem Arbeitsschutzgesetz, die habe ich trotzdem. Und wenn ich jetzt weiß, die gesamte gegnerische Mannschaft ist infiziert, dann werde ich als Verein möglicherweise auch bestimmte Vorkehrungen zu treffen haben. Aber diese Fälle gab es halt in dem Extrem immer noch nicht.
Okay. Ich habe den Kicker Meets the Zone Podcast mit Andreas Lute gehört, dem Spieler, dem Torwart von Union Berlin. Und der erzählte, er ist auch Mitglied dieses Spielerbündnisses und er berichtete darüber, dass seit der Gründung dieses Spielerbündnisses der Austausch der Fußballer und Fußballerinnen untereinander viel besser geworden sei. Also ich glaube schon, dass es da dadurch so eine Athletenstimme in Zukunft geben wird, die dazu führt, dass es so ein Gegenpol zu den Clubs und dem Verband geben kann.
Das glaube ich auch. Das ist ja aber tatsächlich losgelöst von der arbeitsrechtlichen Frage Gewerkschaft und die Rechte. Mhm. Ich glaube, was halt im professionellen Sport, und das ist unabhängig vom Fußball, das Problem ist, die Interessen sind unterschiedlich. Der Metallarbeiter ist immer der Metallarbeiter oder der Dreher oder der Näher oder die kaufmännische Angestellte im öffentlichen Dienst oder sowas. Die sind alle deutlich vergleichbarer als der professionelle Kanut, der vielleicht auch Sportsoldat ist oder bei der Bundespolizei ist oder der Top-Spieler Thomas Müller von FC Bayern oder dann dem Drittligaspieler, der gerade aufstrebend ist. Die sind alle deutlich weniger vergleichbar. Und trotzdem müsste man vermeintlich die gleichen Interessen finden und vertreten. Und das ist, glaube ich, ein faktisches Problem, was wir im Sport haben, was in anderen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft einfacher zu kategorisieren ist. Da haben wir die bestimmten Gewerkschaften für bestimmte Bereiche, Nahrungs- und Genussmittel zum Beispiel oder halt Verdi oder die GDS im sozialen Bereich. Und da ist es klarer zuordnenbar.
Ja.
Aber ist da nicht ist das für die Gewerkschaft nicht am Ende irgendwie eine Sackgasse?
Für die Spielergewerkschaft meinst du jetzt?
Und dann vielleicht eher vielversprechend, dass so ein frisch gegründetes Spielerbündnis auf einer ganz anderen Basis, nämlich möglicherweise durch die durch an die Öffentlichkeit gehen, Statements abzugeben, durch gewichtige Stimmen dort zu vereinnahmen, viel mehr bewirkt werden kann, mittelfristig, kurzfristig sicherlich nicht, aber
Das kann so sein. Also im Zweifel kann es auch sich gegenseitig befruchten dann. Also wenn man ein starkes Spielerbündnis hat, dass auch die VDV davon partizipiert oder eine Zusammenarbeit gibt, das müssen wir tatsächlich
abwarten. Holger schüttelt den Kopf, Holger ist
VDV kaputt.
Ja, also dieser Bereich ist ja ähnlich wie die Frage, gibt es Betriebsräte bei Vereinen oder den ausgelagerten Gesellschaften und welche Rechte nutzen die überhaupt? Auch da ist es so im Vergleich zum normalen Arbeitsrecht, selbst wenn es welche gibt, werden die Rechte ja deutlich weniger genutzt. Es gab meines Erachtens noch nie ein arbeitsgerechtes Beschlussverfahren, wo der Betriebsrat eines Sportvereins da irgendwelche Rechte durchgesetzt hat, was in normalen Unternehmen ja sehr regelmäßig passiert. Insofern ist der gesamte Bereich der Mitbestimmung und der Arbeitnehmerbeteiligung im Sport schwächer ausgeprägt als in anderen Bereichen. Insofern können wir Toni sagen, mit der Spielergewerkschaft als solchem alleine können wir ihm oder kann er sich selber nicht helfen.
Was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang und was auch im E-Sport gerade diskutiert wird, wenn man über Spielergewerkschaft spricht und sich die Parteien anschaut, dann spielt ja auch, also im Fußball jetzt, der DFB, die DFL eine Rolle und im E-Sport sind es eben die Publisher als dritte Partei, die da möglicherweise auch noch als Stakeholder beteiligt sind.
Also die Spielehersteller, Publisher.
Die Publisher sind die Spieleentwickler und Spielhersteller, genau. Danke. Diese Parteien, gibt es auch einen dreiseitigen Tarifvertrag beispielsweise?
Klassisch eigentlich nicht. Also klassisch gibt es einen Tarifvertrag zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband oder dann einen sogenannten Haustarifvertrag zwischen einer Gewerkschaft und einem konkreten Unternehmen. Dreiseitige Tarifverträge in der Form glaube ich nicht. Was es manchmal gibt, ist, dass mehrere Unternehmen, die unter einer Holding zum Beispiel zusammengefasst sind, gemeinsam mit einer Gewerkschaft dann einen Tarifvertrag schließen. Das gibt es im Gesundheitswesen zum Beispiel, dass bestimmte Krankenhäuser, die zusammengehören, einen gemeinsamen Tarifvertrag schließen. Aber das ist ja nicht du meinst einen anderen Fall. Da kenne ich jetzt kein Beispiel für.
Mhm. Verstehe. Und es ist ein anders gelagerter Fall, weil in diesen Krankenhausfällen sind ja die Interessen immer gleich, also auf der Ebene der Krankenhäuser und dann die Gegenpart. Und
genau,
ja. Wie wäre es denn, wie könnte denn der Verband seine Interessen in dieser Konstruktion trotzdem noch wahrnehmen?
Das ist ja gerade die Frage, was soll denn Inhalt von einem Tarifvertrag sein? Also in der Regel regelt ein Tarifvertrag Fragen der Arbeitszeit, der Vergütung, in dem es auch ein Eingruppierungssystem gibt und dann Fragen von irgendwelchen Sonderzuwendungen, Urlaub, Beendigungen, Fragen. Das sind ja die klassischen Regelungsinhalte von Tarifverträgen. Und das ist ja gerade die Frage jetzt in deinem Beispiel im E-Sport, der Publisher, warum soll er ein Interesse daran haben? Genau,
der hat überhaupt kein Interesse daran. Er setzt die Regeln, er bestimmt, wie es läuft.
Und er will sein Geld dafür, dass das Spiel gespielt werden kann oder die Lizenz genutzt werden kann dann. Und der Rest ist dem Publisher ja total egal.
Und DFB und so natürlich genauso, ist in der gleichen Position.
Genau. Und das ist ja auch ein Grundproblem. Auch wieder die Frage, deswegen findet sich auch niemand auf, in Anführungszeichen, Arbeitgeberseite für, als gegenüber der VDV, der da irgendwas abschließen will, weil es besteht halt schlicht kein Interesse.
Also Liebling Bossmann legt sich fest, es wird nie eine starke Spielergewerkschaft geben in Deutschland.
Liebling, das sagst du doch. Liebling Bossmann legt sich dahingehend fest, dass es in absehbarer Zeit keinen Tarifvertrag im deutschen Sport geben wird. Also jedenfalls im Fußball nicht.
Ja.
Wenn man jetzt nochmal hier E-Sports zurückkommt, also am Anlass für diese Diskussion im E-Sports waren diese Skandale bei CSGO. Da gab es Manipulationsskandale und dann hatte diese Integrationsorganisation ESIG ermittelt und Ergebnisse gebracht und daraufhin hat dann, bei CSGO gibt es nämlich eine Spielergewerkschaft schon, die haben dann sich beschwert über bestimmte Verhältnisse und ihre Rolle dabei. Daraufhin haben sich die Teams gegen die Spielergewerkschaft geschimpft. Ach so, Fabian, CSGO ist Counter-Strike. Und da stellen sich alle die Frage, wie die verschiedenen Interessen in Einklang zu bringen sind. Und wir haben gesehen hier, das geht eigentlich nicht, weil der Publisher überhaupt nicht interessiert daran ist, irgendwie Zugeständnisse zu machen und ist auch überhaupt nicht in der Lage, in diesem Verhältnis irgendwas zu tun. Es ist aber trotzdem das Bedürfnis danach, weil es eben diese Manipulation immer wieder gibt und man überhaupt nicht überhaupt keinen gesunden Weg findet, da rauszukommen.
Aber die Frage ist ja, ist das Bedürfnis ja eigentlich eher an einer starken Stimme für eine Interessenvertretung da, möglicherweise dann, aber halt nicht daran, bestimmte Rechtskonstrukte zu wählen, die in dem Bereich nicht passen. Also, um bei deinem Beispiel zu bleiben, die klassischen Tarifvertragsparteien regeln ja das gegenseitige Austauschverhältnis. Quasi, wie viel musst du leisten und wie viel kriegst du dafür? Das ist ja der Hauptregelungspunkt. Und das ist ja etwas, was für den Publisher egal ist. Für den Publisher ist egal, ob der Spieler für eine Stunde Arbeit 1.000 Euro oder 10.000 Euro kriegt. Und deswegen ist, glaube ich, im E-Sport ist es fast noch extremer als im klassischen Sport, dass die Interessen noch divergierender sind.
Gebe ich dir vollkommen recht, aber du denkst wieder an diesen klassischen Fall, wenn es um Gehälter geht oder Vergütungselemente. Wir waren ja auch beim Thema Spielergewerkschaft und Spielerbündnis bei dieser Frage, zum Beispiel Gesundheitsschutz, ob man da Sachen regeln kann. Und in dem Fall E-Sports müsste es eigentlich so einen gemeinsamen Code of Conduct geben. Den kann man ja jederzeit gemeinsam schließen, aber es ist halt kein Zwang, kein Druck dahinter. Also weder um dazu zu kommen für so einen gemeinsamen Code of Conduct, noch dazu, den dann durchzusetzen. Und es ist halt anders beim Tarifvertrag, dann hat man klare, verbindliche Rechte und Pflichten.
Ja, das stimmt. Du müsstest, wenn, den Code of Conduct so gestalten, dass der aus deutscher Sicht sozusagen Vertragsbestandteil ist, dass du daraus dann wirklich durchsetzbare Rechte und Pflichten herleiten kannst. Ist die Frage, ob man das schafft, aber um deinen Gesundheitspunkt aufzugreifen, ist das deutsche Recht bietet ja Ansatzpunkte dafür, Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, Entgeltfortzahlung und so weiter, Arbeitsschutzgesetz, die sind aber natürlich ja wieder für alle Bereiche gemacht und müssten dann im Sport besonders möglicherweise ausgeprägt sein, ausgelegt werden. Das passiert aber ganz selten, weil es gibt ja kaum Rechtsprechung dazu. Das ist ja dann, wird die Vereine und Spieler regeln sowas ja eigentlich immer außerhalb des Gerichts. Insofern habe ich zum Beispiel vertreten in meiner Dissertation, und das mache ich auch immer noch, dass du im Sport als Arbeitgeber ein weiteres Direktionsrecht hast als im normalen Arbeitsrecht. Aber deswegen ist deine Fürsorgepflicht auch stärker ausgeprägt und du musst mehr leisten. Aber das wird im Zweifel gerichtlich nie festgestellt werden, weil es diesen Fall nicht geben wird. Und insofern hast du
natürlich Bereiche, die dann eher faktisch geregelt werden und wo du nicht auf diese klassischen Mechanismen zurückgreifen kannst, die du ja sinnvollerweise gerade ansprichst, die es eigentlich geben müsste dann. Insofern ist vielleicht ein Code of Conduct dann sogar wahrscheinlicher als etwas Klassisches wie ein Tarifvertrag oder ähnliches. Mhm.
Ja, das ist so ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, packen wir es und
auf zur Weihnachtsfeier.
Wünschen allen ein hoffentlich gesundes Weihnachtsfestchen.
Genau, ein frohes Fest, einen guten Rutsch und bleibt alle gesund.
Ja, alles klar.
Ja, frohe Weihnachtstage, besinnliche Tage. Und wir machen jetzt hier intern noch eine kleine Liebling Bosmann Weihnachtsfeier. Und natürlich halten wir uns an alle Vorschriften. Ich habe da einen kurzen Einspieler, ja.
Und ich werde selbstverständlich auf der Reise dahin und im Stadion und auf der Rückreise mich so verhalten, wie ich es euch hier gerade erzähle. Nämlich rücksichtsvoll, verantwortungsvoll und vorsichtig.
Ja, also so verhalten wir uns auch hier. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten.
Wir sind im neuen Jahr wieder für euch da. Mit ganz vielen Folgen.
Schneiden wir sowieso raus.
Überhaupt nicht. Ist
das keine Rechte.
Golzinho. Erdmöbel wird sich freuen.
Wir schneiden es nicht raus.
Und wieso wollt ihr jetzt nicht, den Abspann noch machen?
Ach.
Nee. Aber habt ihr den Buschmann erkannt?
Nee, wer ist das?
Buschi.
Buschi. Warum hat jetzt eine Glatze?
Nee, weiß ich auch nicht.
Die im großen Zimmer drüben.
Immer dieses Aufgeräume hier, ey.
Ja.
Ich hab so einen Durst.
Ich muss auf Toilette.
Achso, und dann noch was ganz Wichtiges. Ich habe ja meine.
Ich bin hier.
Also echt.